Ich möchte heute Morgen über eine Person sprechen, der man normalerweise keine große Beachtung schenkt, aber doch eine Botschaft an uns zu richten weiß. Es geht um über einen Mann, der im Alten Testament lebte. Sein Name ist Serubbabel. Ich weiß nicht, habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht über das Leben dieses Mannes? Er war ein Königssohn. Er war Sohn von König Jekonia, der in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Er wurde in Babylon geboren, das heißt in der Gefangenschaft, ein Sohn der Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft. Und wuchs also nicht im Lande, im verheißenen Lande auf, sondern er wuchs in der Gefangenschaft auf. Und das ist natürlich auch ein Bild für jeden von uns. Wir sind in Gefangenschaft gezeugt worden, wir wuchsen in Gefangenschaft der Sünde auf, aber durften dann zu solchen werden, die Mitarbeiter Gottes sind. Und wir wollen sehen, was im Leben dieses Mannes geschah und wie er ein solcher wurde, der am Haus Gottes mitarbeitete. Das alles soll uns natürlich Mut machen und ich hoffe, dass jeder von uns sich identifizieren kann mit diesem Mann und dass dieses Lebensbild zu unseren Herzen spricht und dass Gott in unserem Leben ein ähnliches Werk tun kann. Wir sehen ihn am Anfang vom Buch Esra. Wir wollen aufschlagen, Buch Esra Kapitel 1. Da geschah nämlich eine Erweckung und es ist ein wesentliches Merkmal von diesem Mann, dass er nämlich ein Mann der Erweckung war. Er ließ sich vom Geist Gottes erwecken. Damals geschah eine Erweckung, die ausging vom König von Persien. Esra Kapitel 1, Vers 1 lesen wir. Und im ersten Jahre Kores des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Munde Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist Kores des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach, so spricht Kores. Da brach eine Erweckung aus durch einen Ruf, der von einem heidnischen König erging, in dessen Herz Gott etwas wirkte. Und man kann sagen, es war eine Erweckung, die ausging einmalig wahrscheinlich in der Geschichte durch einen heidnischen König. Und diese Erweckung, die so anfing, berührte schließlich auch einige Herzen der Häupter Israels. Vers 5. Und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten, ein jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Da geschah eine Erweckung in diesen Herzen. Schade war, dass es relativ wenige waren. Der allergrößte Teil der weggeführten Juden blieb in Babylon, in der Zerstreuung. Und es kehrte nur ein kleiner Überrest in das verheißene Land zurück. Diejenigen aber, die zurückkehrten, die erlebten diese Erweckung. Es war wirklich etwas, was Gott in ihren Herzen tat, und der Geist Gottes konnte ihre Herzen erreichen, ihre Herzen berühren, so dass sie sich schließlich aufmachten und zurückkehrten und anfingen, das Haus Gottes wieder aufzubauen. Unter diesen Weggeführten, Kapitel 2, Vers 1 und 2, war auch Serubbabel. Und dies sind die Kinder der Landschaft Juda, welche aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte, hinaufzogen, die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt, welche kamen mit Serubbabel. Er war also hier als erster genannt, war ein Anführer dieser Erweckung, so kann man ihn nennen. Es war natürlich eine Erweckung, die ausging durch einen Umstand, einen ganz besonderen Umstand, durch diesen Ruf dieses heidnischen Kaisers. Aber trotzdem, Gott fing hier an, ein großes Werk zu machen. Und das ist doch auch ein Merkmal Gottes. Dass wenn Gefangenschaft da ist, wenn Elend und Niedergang da ist, Gott ist ein Gott der Erweckung. Er ist ein Gott, der unsere Herzen erreichen kann, unsere Herzen erwecken kann. Und wenn eine Erweckung geschieht in unseren Herzen, dann wird das immer ganz konkrete, praktische Ergebnisse haben. Also Erweckung ist nicht etwas Gefühlsmäßiges. Erweckung ist nicht etwas Ekstatisches, etwas, was uns einfach ein schönes, wunderbares Gefühl vermittelt. Sondern Erweckung ist etwas, was ganz konkrete Schritte als Ergebnis haben wird. Diese Häupter, diese Männer, diese Juden, die da zurückkehrten, sie mussten eine wirklich schwere Entscheidung treffen. Denn sie waren nun schon seit Jahrzehnten in Babylon und sicher hatten sie dort schon eine Existenz so irgendwie aufgebaut. Wahrscheinlich hatten sie Häuser gebaut, wahrscheinlich hatten sie schon Kinder und Kindeskinder. Vielleicht, ja, waren familiäre Situationen da, die einen Aufbruch und einen Umzug erschwerten. Darum waren es wahrscheinlich auch nur so wenige, die zurückkehrten. Und was erwartete sie da in Juda und in Jerusalem? Eine Stadt, die in Trümmerhaufen lag. Da waren wirklich keine guten menschlichen Aussichten. Und um solche Schritte zu tun, die so völlig unsinnig, menschlich gesehen unsinnig sind, aber biblisch gesehen logisch, wie wenig es heute Morgen gesagt, das sei eure logische Folgerung. Unsere Hingabe, unsere völlige Hingabe, nämlich für ihn zu leben. Dass das konkret und praktisch wird, brauchen wir in unseren Herzen eine Erweckung. Und Serubbabel wurde so zu einem Anführer. Ein Anführer dieser Erweckung, dieses Zurückkehrens, dieses Wiederaufbauens. Und möge doch das der Herr auch schenken. Ich hoffe das wirklich. Und es ist mein tiefster Wunsch. Und das ist immer so ein Gefühl, das ich habe auf Freizeiten. Es ist so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Dass wir hier sind und das einfach genießen. So wie ein Tau vom Himmel auf unsere Herzen. Das einfach so gut tut. Es ist so schön hier. Wir hatten schönes Wetter. Wir haben schöne Gemeinschaft. Wir hören schöne Vorträge. Wir beginnen durchzuatmen geistlich und das ist alles so schön. Und auf den Wogen dieses schönen Gefühls gehen wir dann wieder nach Hause und sagen allen Geschwistern, es war so schön, aber es war dann auch fertig. Damit hat es sich dann auch. Und so konkret in unser Leben hinein kommt dann nichts von dieser Freizeit. Möge doch der Herr schenken, dass unsere Herzen wirklich berührt werden, so dass nach dieser Freizeit Entschlüsse gefasst werden können, dass konkrete Ergebnisse, konkrete Folgen in unserem Leben da sein können, dass wirklich etwas geschieht, dass wir Gott wirken lassen und dass der Bau am Hause Gottes weitergeführt werden kann. Dort, wo wir sind, das ist unser Jerusalem, dann aber auch in Judäa, weiter in Samaria und weiter noch bis an die Enden der Welt. Sie kamen und sie begannen zu bauen. Im Kapitel 3 lesen wir das, Verse 1 und 2. Und als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht in dem Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Sie begannen dort, wo man beginnen musste, nämlich den Altar wieder herzurichten. Und das ist ein wunderbares Bild auf das Kreuz. Und wir haben ja in den ersten Stunden über die Bedeutung des Kreuzes gesprochen. Und so beginnt eine Erweckung. Wenn Gott unser Herz erreicht und wenn Gottes Geist unser Herz wirklich bewegt, dass wir in unserem Leben die Bedeutung des Kreuzes wieder aufrichten, Buße tun über unsere Sünden und aufblicken auf den, der unser Leben ganz haben möchte und für den wir leben wollen. Sie begannen dann zu arbeiten, begannen den Tempel wieder aufzurichten, wieder aufzubauen. Das aber in sehr, sehr schwierigen Umständen. Und sie arbeiteten und bauten unter vielerlei Anfechtungen und Anfeindungen. Und so wird es in unserem Leben auch sein. Wenn Gott wirklich in unseren Herzen beginnt, ein Werk zu tun, und wenn wir eine Erweckung erleben, dann werden wir auch viele Schwierigkeiten haben. Dann wird unser Leben in einem gewissen Sinn wirklich, ja, nicht einfacher werden. Und ich denke an die Missionare und ich denke an die, die Konkretes in ihrem Leben erfahren haben in den letzten Jahren. Da waren sicher auch viele Entbehrungen, viele menschliche Schwierigkeiten zu überwinden. Nun, diese Leute arbeiteten, aber leider erfahren wir dann im vierten Kapitel von Esra, Vers 24, dass durch die verschiedenen schwierigen Umstände die Arbeit damals am Hause Gottes wieder aufhörte. Und sie unterblieb bis zum zweiten Jahre der Regierung des Königs Darius von Persien. Grund waren Umstände. Es war eine Erweckung, die durch Umstände herbeigeführt wurde, und es war eine Erweckung, die durch andere Umstände wieder zum Erliegen kam. Es gab einmal ganz früher ein Büchlein, das gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr, das hieß Bleibende Erweckung. Gibt es das heute noch? Gibt es nicht mehr. Als ich ein ganz junger Christ war, hat das sehr, sehr, sehr zu mir geredet. Ich wünschte, es würde wieder aufgelegt. Da beschreibt der Autor dieses Büchleins die Not, dass wir als Christen so oft keine bleibende Erweckung erfahren. Das heißt, unsere Herzen werden erweckt bei der Bekehrung, aber das flacht dann irgendwie wieder ab nach ein paar Jahren. Und dann kommen auch wir in dieses Fahrwasser hinein, dieses Christentums, das monoton ist und irgendwie gleichgültig und irgendwie einfach so flach. Und das ist wie etwas Normales angeschaut wird, wenn jemand, Anführungszeichen, und ja, wenn man dann die erste Liebe einfach so verliert. Es gibt sogar Gläubige, die bereiten die Frischbekehrten wirklich aufmerksam auf dieses Ereignis vor. Ja? Ich habe das gehört, dass jemand sagt zu einem Neubekehrten, ja, weißt du, du bist jetzt noch in der ersten Liebe, aber warte nur mal ein paar Jahre, das flacht sich dann auch bei dir, weil das geht weg, weißt du. Das ist ganz normal. Da kommen wir dann alle zusammen dann schließlich in die stillen Wasser und warten dann nur noch, bis der Herr Jesus wiederkommt. Wie können wir in unserem Leben eine bleibende Erweckung erleben? Etwas, was nicht immer abflacht oder nur eine Zeit lang ist, sondern auch durch Schwierigkeiten, durch Krisen, durch innere und äußere Krisen hindurch eine Erweckung bleiben kann. Wie kann der Geist Gottes mein Herz wach behalten, auch in der Zeit? Das ist die Not auch heute. Damit die Arbeit am Hause Gottes nicht aufhört. Denn so wahr es ist, dass eine Erweckung konkrete Ereignisse mit sich bringt und ein konkretes Arbeiten am Haus Gottes, sodass ein Altar aufgerichtet werden kann, zuerst in unserem Herzen, aber vielleicht auch neue Gemeinden gegründet werden können, dass Häuser, dass das Haus Gottes gebaut werden kann, da und dort, wo es noch keine Gemeinden gibt, da und dort, wo ein Zeugnis nötig ist. Damit diese Arbeit nicht aufhört, damit wir uns nicht zurückziehen in unser bequemes Leben und nur an unsere eigenen Häuser denken. Das war nämlich die Eigenschaft dieser Anti-Erweckung oder dieses Einschlafens. Das sehen wir dann im Propheten Haggai später. 15 Jahre hat dieses Einschlafen oder dieses geistliche Schlafen dann gedauert. 15 Jahre etwa, sagen die Kommentatoren. Und dann kommt Kapitel 5, die ersten zwei Verse. Da begann die zweite Erweckung im Leben Zerubbabels. Und Haggai der Prophet und Zacharia, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, welche sie unterstützten. Nach 15 Jahren geschah eine zweite Erweckung in seinem Herzen. Und das ist doch auch wunderbar. Wir haben nicht einen Gott, der uns nur eine Möglichkeit schenkt, sondern wir haben einen Gott, der uns mehrere Möglichkeiten schenkt. Wir haben einen Gott, der auch wie bei David, David brachte alles wieder, als er nach einer Niederlage wirklich das Angesicht Gottes suchte und sich stärkte in dem Herrn, seinem Gott. Wir haben einen Gott des Neuanfangs. Wir haben einen Gott, der uns eine zweite Gelegenheit schenkt. Es ist für niemanden zu spät oder zu viel. Und niemand muss auf sich selbst blicken. Gottes Geist ist immer bereit, unser Herzen wieder neu zu erwecken. Aber wir müssen bereit sein. Wir müssen bereit sein zu einer solchen Tat Gottes und unsere Herzen zur Verfügung stellen. Nun, wie geschah diese Erweckung? Es handelt sich um die zweite im Leben von Zerubbabel. Es war eine Erweckung, die anders war als die erste, denn sie geschah nicht durch Umstände, sondern sie geschah durch die Predigt. Und darum war es auch eine bleibende Erweckung. Und das hat der Geist Gottes uns erhalten, denn es ist doch sehr interessant, dass wir die Botschaft von Haggai, dem Propheten, heute noch haben, in den kleinen Propheten. Wir wollen den Propheten Haggai aufschlagen. Im Kapitel 1. Und die ersten Verse lesen. Es sind in diesen zwei Kapiteln vier Botschaften dieses Propheten. Und es wäre sehr interessant, sie gründlich zu analysieren und zu Herzen zu nehmen. Aber wir wollen uns auf das Eigentliche in dieser kurzen Zeit konzentrieren. Die erste Botschaft ist eine Botschaft der Erweckung, des Aufrüttelns. Ein prophetischer Dienst, wie wir es auch heute noch brauchen, in unseren Gemeinden und auch in unserem Leben. Wir wollen die ersten Verse lesen. Im zweiten Jahre des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubbabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, also. So spricht der Herr der Heerscharen und sagt: Dieses Volk spricht. Die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, also: Ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät und wenig eingebracht. Ihr esset aber nicht zur Sättigung. Ihr trinket aber nicht zur Genüge. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn für einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Das war die Botschaft. Wenn wir eine Erweckung in unserem Leben herbeisehnen, dann müssen wir diese zwei Dinge beherzigen, die der Prophet auf das Herz dieses Volkes legen wollte. Das eine, dass wir über unsere Wege von Herzen einmal nachdenken und dass wir uns Gedanken machen, was tue ich eigentlich da? Was tue ich eigentlich da? Wie ist es möglich, dass so viel Zeit verloren geht in meinem Leben und dass nichts Gescheites herausschaut für Gottes Werk? Ist es möglich, dass das alles ist? Und das Zweite, was wir auch tun müssen und beherzigen müssen, ist die Unzufriedenheit, die geistliche Unzufriedenheit, die doch da ist in unseren Herzen, auch wenn wir Gläubige sind. Dass wir uns das überlegen müssen, warum ist das so? Warum sind wir nicht satt innerlich? Warum haben wir nicht geistlich Genüge? Warum ist ein durchlöcherter Beutel im geistlichen Bereich in meinem Leben, dass alles so hineingeht und gleich wieder hinausfließt? Warum bleibt da nicht mehr übrig? Und das sind Gedanken, die unser Herzen bewegen sollen, weil es sind Gedanken, die eine echte Erweckung in uns auslösen können. Auf der einen Seite, dass wir uns wirklich überlegen, richtet euer Herz auf eure Wege. Vielleicht jeder einmal sich überlegt, wie alt bin ich nun schon? Jetzt bin ich schon 42. Was ist bisher in meinem Leben geschehen? Wie durfte ich bis zu diesem Zeitpunkt Gott dienen? Ja, eigentlich wenig. Was durfte geschehen durch mein Leben an Frucht? Ja, eigentlich wenig. Fühlst du dich wirklich innerlich befriedigt im Glauben und in deinem Herzen und in deinem Dienst? Ja, eigentlich nicht so. Ja, woran liegt es denn? Das sind Überlegungen, die wir wirklich machen sollten. Uns Zeit nehmen, vielleicht einmal in die Stille gehen, von unserer Geschäftigkeit weg. Das ist vielleicht ein Nachteil von einer Freizeit wie diese, weil diese Freizeit doch ziemlich gestopft ist mit Aktivitäten, mit Programm, mit, und wir eigentlich wenig Zeit haben zum Nachdenken und wirklich in die Stille zu gehen. Wenn wir dann wieder nach Hause gehen und im Berufsleben sind, werden wir noch weniger Zeit haben dazu. Und irgendwie ist das schon eine Eigenschaft von uns leider, dass wir so wenig Zeit haben, um nachzudenken und zu beten und sagen, Herr, was ist eigentlich los in meinem Leben? Könnte ich dir nicht mehr dienen? Könnte da nicht eine Erweckung geschehen, die tiefer ist? Und möge doch Gott ein Sehnen schenken, ein Sehnen nach mehr. Es ist einfach so, dass die Christenheit irgendwie in zwei Lager gespalten ist heute. Und das ist so traurig, das eine wie das andere Lager. Das eine Lager, das sind die Charismatiker, das sind die, nach Lebenserfahrung und Erfüllung und geistlicher Erfüllung suchen. Und sie tun es auf einem falschen Weg, unter einer falschen Lehre. Und dann ist das andere Lager da, und das können wir die sagen, die gehören da hinein, die wahre, die gute, die heilsame Lehre aus der Bibel wirklich erkannt haben, aber die irgendwie dann so zufrieden sind mit ihrer Lehre, oder mit ihrer Lehre in der guten Lehre. Einfach eine Lehre. Und irgendwie müssten wir doch so weit kommen, dass wir durch die gute, durch die heilsame Lehre zu einer Erweckung geführt werden. Weil das ist ja das Ziel der guten, heilsamen Lehre. Dass das nicht einfach nur Theorie und Lehre ist in unseren Köpfen, sondern dass das Erweckung wird in unserem Leben und Erweckung zu konkreten Schritten führt. Zu konkretem Bauen am Reich Gottes. Da gibt es so viele Gebiete um uns herum, wo kein christliches Zeugnis ist. Warum lassen wir uns nicht von Gott erwecken, damit Gott uns brauchen kann, irgendwelche Zeugnisse aufzurichten, irgendwelche örtliche Gemeinden zu gründen. Das muss natürlich vom Herrn geführt werden. Wir können nicht einfach jetzt Montag aufbrechen. Aber dass wir beginnen, uns danach zu sehnen, einfach mehr zu tun für den Herrn. Richtet euer Herz auf eure Wege. Er sagt es zweimal in diesen Versen. Und dann Vers 8. Steiget auf das Gebirge, bringet Holz herbei, bauet das Haus. Ich werde Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Geht, holt doch Holz, Material. Und heute Material, Holz holen für das Haus Gottes, heißt doch evangelisieren. Weil jeder Christ ist ein lebendiger Stein. Jeder Neubekehrte ist eine Tafel Holz, ist Material, mit welchem das Haus Gottes gebaut werden kann. Geht, sagt hier der Prophet, holet das Holz, bringet das Holz. Aber anstatt eben hinzugehen und Holz zu fällen für den Herrn, sind viele von uns beschäftigt mit ihren eigenen getäfelten Häusern. Und das ist wirklich ein Problem unserer Zeit heute. Und so spricht der Prophet ganz deutlich und klare Stimme und sagt, ist es denn möglich, dass ihr so viel Zeit investiert für eure menschlichen Sicherheiten? Ist das Gottes Wille? Kann das Gottes Wille sein, dass wir nur leben für unsere getäfelten Häuser und unsere Karriere und 90% unserer Kraft geht in diese Dinge? Und dann sagen wir gleichzeitig noch, wir erwarten die Wiederkunft des Herrn und richten uns gleichzeitig so ein, wie wenn wir ewig hier leben würden. Das ist doch ein Widerspruch. Nun, es ist nicht falsch, wenn man ein eigenes Haus hat. Es ist nicht falsch, wenn man Eigentum hat und wenn der Herr es einem so geschenkt hat. Und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes, hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und das ist genau die Furcht, von der Benig gestern geredet hat. Eine Furcht, die uns nämlich zu Gott treibt. Und wisst ihr, das war eine Erweckung, die war ausgebrochen durch die Predigt eines ganz einfachen Mannes. Der hat zwar klare Sprache gesprochen. Und normalerweise sind ja Prediger, die eine klare Sprache sprechen, sind eher unbeliebt heutzutage. Denn man will ja Prediger, die uns Sanftes predigen. Wir wollen ja Worte hören, wie es uns in den Ohren juckt. Wir wollen irgendwie erbauliche Botschaften, ja, und schmuselige Worte, so schön wohlklingende, wohlgefühlsmäßige, emotionale Sachen hören. Hier hat einer klare Sache gemacht, hat deutlich gesprochen, hat gesagt, hört mal, euer Leben, eure Wege sind falsch. Ihr müsst eure Wege überdenken. Zweitens, müsst dran denken, dass wenn ihr unerfüllt seid und wenn ihr unzufrieden seid und wenn ihr eine Leere habt in eurem Leben und wenn da eine Dürre da ist in eurem Leben, das Einzige, was ihr braucht, ist eine Erweckung. Ganz einfach. Und Serubabel war wirklich ein Mann der Erweckung. Und er ließ hier zum zweiten Mal sein Herz erreichen von Gottes Geist und diesmal durch die einfache Predigt eines einfachen Predigers. Und das ist heute so schade, dass die Predigt heute in so vielen Kreisen einfach keine Wirkung mehr hat. Und das liegt wirklich nicht an den Predigern manchmal. Es liegt nicht daran, dass wir keine guten Verkündiger hätten. Woran liegt es denn, dass heute so viel geredet wird und so viel gepredigt wird und wir haben Erkenntnis aus Gottes Wort und es bewirkt keine Erweckung? Woran liegt es denn, dass diese Inflation oder diese Entwertung der Predigt vom Gottes Wort, weil wir uns so gewöhnt haben an das Hören, Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Christenheit heute ist völlig stumpf. Wir haben uns gewöhnt zu hören und dann aufzustehen und dann alles zu vergessen. Wollen wir doch einmal uns prüfen, wie viel bleibt wirklich übrig von einer Predigt? Wie viel nehmen wir mit von all dem, was wir jetzt hören diese Woche? Wie viel bleibt übrig in einem Monat? Wahrscheinlich werden wir in einem Monat 95% alles vergessen haben, die Freizeit ist passé, es ist alles vorbei. Und da kommt schon die nächste Konferenz und da kommt die nächste Sache und dann müssen wir wieder. Und wir müssen uns immer so irgendwie, das ist nicht richtig. Eine Predigt sollte doch eine Erweckung auslösen in unseren Herzen. Warum geschieht denn das nicht? Wahrscheinlich einfach, weil die Predigt heute nicht mehr diesen Einfluss haben kann auf unser Herzen. Wie früher. Und wenn ich manchmal Bücher lese, wie zum Beispiel das Buch von Benedikt über Whitfield. Auf der einen Seite ist das ja ein schönes Buch, aber auf der anderen Seite, ich liebe diese Bücher nicht. Echt, also für mich ist das absolut nicht schön, so ein Buch zu lesen. Und meistens, ich bringe es nicht fertig, so ein Buch fertig zu lesen. Weil da liest du immer wieder Seite für Seite und der predigte und dann weinten sie und dann heulten sie und dann bekehrten sie sich und dann liest du das immer wieder, da kriegst du eine Depression mit der Zeit. Das ist etwas anderes. Die Depression kommt daher, dass wir heute, wenn wir Gottes Wort verkündigen, einfach nicht mehr dieselben Ereignisse sehen. Wir haben nicht dieselben Resultate. Und das beginnt bei Gottes Volk. Denn das Gericht soll ja auch anfangen im Hause Gottes und auch eine Erweckung. Und die Erweckungen im letzten und in den vorigen Jahrhunderten, die haben immer angefangen unter den Gläubigen. Und die haben dann die Ungläubigen mitgezogen. Nun, wir leben in der Zeit von Laodicea, natürlich. Wir sprechen, ich bin reich, ich habe gar satt. Ich bedarf nichts, ich kann da sitzen und ich höre mir die Predigten an. Und irgendwie so eine richtige Veränderung mit, was soll schon geschehen? Das ist mir eine Not. Ist das einfach normal? Müssen wir das einfach hinnehmen? Müssen wir uns einfach da reinschicken? Müssen wir einfach sagen, das ist jetzt heute einfach so. Wir können das nicht ändern, das ist jetzt einfach so. Oder können wir nicht wenigstens in unseren Herzen versuchen nachzudenken, warum hat Gottes Wort nicht mehr diese Kraft auf mein Herz, auf unsere Herzen? Liegt es an den Predigern? Liegt es vielleicht daran, dass der Heilige Geist nicht mehr dieselbe Macht hätte? Ist Gottes Kraft irgendwie abhanden gekommen? Oder liegt es nicht irgendwo an uns? Wenn ich diese Menschen sehe und wenn ich Serubabel sehe, wie er sich wieder hat erwecken lassen, dann muss ich sagen, das ist wunderbar. Die hätten ja auch sagen können, Haggai, hör mal zu, komm doch mal her, sitz doch mal hin. Ja, jetzt trinken wir einen Kaffee miteinander und ich muss dir dann noch was sagen. Hä? Lieber Haggai, weißt du, ich glaub dir's ja, du bist sicher ein Mann guten Willens und aber das kann man doch alles nicht so sagen. Weißt du, heute kann man das nicht mehr so sagen. Heute ist das anders. Und weißt du, wir haben, schau dir mal unsere Umstände an. Und unser Leben ist so schwierig. Und die ganze Feindschaft und die Anfeindungen und die Leute herum, das ist ja alles kaputt. Und schau dir mal die Trümmerhaufen an. Und ach, Haggai, lasst uns doch noch ein Lied singen. Ne? Lasst uns doch ein Lied singen. Und dann stehen wir auf und gehen getrost nach Hause, in der Erwartung, dass der Herr bald wiederkommt. Und dann legen wir uns nieder und warten noch einfach und harren auf das, was da kommen mag. Haggai, ach, predige doch ein bisschen was Erbauliches. Weißt du, es geht uns sonst schon nicht so gut. Ach. Vers 13, Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, vermöge der Botschaft des Herrn zu dem Volke und sagte, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Landpflegers von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Und sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn der Heerscharen ihres Gottes am 24. Tage des 6. Monats. Wie lange hat es gedauert, bis sie kamen und wieder arbeiteten? Wie lange hat es gedauert? Am 24. Tage kamen sie. Und wann geschah das Wort Gottes zu Haggai? Das war am 1. Tage des Monats. Im 6. Monat am 1. Tage. Knappe 3 Wochen hat es gedauert. Da haben sie wieder gearbeitet. Wie lange dauert es, dass bei einer Erweckung praktische Ergebnisse, praktische, konkrete Ergebnisse da sind in unserem Leben? Es dauert nicht lange. Und irgendwie hat das doch einen Zusammenhang. Irgendwie hat das doch einen Zusammenhang mit dem, was wir gelesen haben, wenn steht, dass wir einfach solche geworden sind, die träge Herzen haben. Dass es bei uns so lange geht, bis wir unsere Herzen irgendetwas einmal wirklich begreifen. Es geht viel zu lange, viel zu viel Zeit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns das alles nicht so viel ausmacht, dass das so viel Zeit braucht. Dass manche von uns schon Probleme und Nöte haben, aber irgendwie so eine richtige Erweckung in ihrem Leben wollen sie auch wieder nicht. Es ist ihnen zu radikal. Aber der Herr sagt ihnen, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Und das soll uns genügen. Wenn der Herr Jesus mit uns ist, er selber. Und dann wird er uns auch ermutigen. Nun, ich möchte hier Schluss machen und ich komme dann heute Abend noch einmal auf Zerubabel zurück. Und wir wollen uns doch diesen Mann wirklich zu Herzen nehmen und sein einfaches Beispiel. Und uns fragen, Herr, schenke doch einfach in unser Leben etwas, was konkreter wird. Erlöse uns doch einfach von einem Christentum, das einfach nur aus Hören besteht und aus einer sanften Berieselung wunderbarer Wahrheiten, die aber nichts anderes bewirken als ein momentanes geistliches Hoch. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Herr, gib, dass dein Wort Erweckung wirkt. Gib. Wollen wir noch beten? Guten Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der unsere Herzen sucht. Und dass du Geschwister über unsere Wege führst, einfache Geschwister, die an uns einen prophetischen Dienst vollbringen. Herr Jesus, ich möchte dir persönlich danken für die Brüder, die diesen Dienst schon an mir getan haben. Ich danke dir, weil du wirklich zu meinem Herzen geredet hast. Und ich möchte dir auch sagen, ich brauche es. Ich brauche solche Brüder. Und gib doch Gnade, Herr, dass unsere Herzen bleibend erweckt sind und dann auch bleiben. Und dass dein Wort Konkretes in unserem Leben bewirken kann. Und Herr, schenk doch, wenn wir solche sind, die dürren und die diese Leere in ihrem Leben verspüren. Gib doch, Herr, dass das nicht einfach ein Dauerzustand wird, in den wir uns schicken, sondern dass es wirklich zu etwas Tieferem führen kann, eine tiefere Begegnung mit dir, welche tiefe Veränderungen mit sich bringt. Du allein kannst es wirken, wir können es nicht. Aber du bist ein Gott der Erweckung und auf dich vertrauen.